Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Schatzi Business, deinem Podcast über Gründertum und Pärchenzeug. Heute, meine Damen und Herren, vielleicht hört man das Rauschen im Hintergrund des Meeres, denn wir sind angekommen in Malaga, beziehungsweise am Vorort von Malaga, sind da schon im Hotel angekommen, nehmen diesen Podcast morgens früh auf, nachdem wir joggen waren und kurz vorm Frühstück, und haben heute einen Gast da, nämlich die Melanie. Sie ist selbstständige Illustratorin, Mutter und hat uns mal darauf angesprochen, ob sie nicht mehr in diesen Podcast kann. Und da haben wir nicht Nein gesagt, denn sie hat einen super interessanten Werdegang. Wir sprechen viel über das Leben einer Illustratorin, wie sie sich überhaupt selbstständig gemacht hat, wo sie eigentlich herkommt, was Graphical Recording ist und was man alles beachten muss, wenn man zum Beispiel eine Illustratorin oder einen Illustrator für ein Kinderbuch braucht. Und was das so kostet und wie da überhaupt die Preisberechnung ist. Und das ist alles sehr, sehr interessant. Am Ende kommt dann noch die unmoralische Frage. Und damit wünschen wir euch viel Spaß bei dieser Folge von Schatzi Business. Herzlich willkommen, Melanie Gürtler.
Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich bei euch bin.
Ja, schön, dass du da bist.
Und hallo, liebe Melanie.
Wir uns nach langem Hin und Her mal treffen in diesem Podcast. Das hat ja ein bisschen gedauert, aber so ist das ja bei Gründern und Selbstständigen. Melanie, du, wenn man mal so auf deine Website oder auf deinem Instagram-Profil schaut, dann steht da auf Instagram analoge und digitale Illustration, Kinderbuchillustrator, Illustration for Children Books, Graphic Recording, Sketchnotes, Live-Porträts. Also, man liest, dass du einiges rund um kreative Illustration machst, aber erzähl doch mal, wer bist du?
Warte, bevor Melanie was sagt, also ich finde das Coolste, was da steht, über all diesen Hashtags, da steht einfach Künstlerin. Das finde ich ganz toll. Also ich finde es schön, wir haben heute eigentlich im Podcast eine Künstlerin da.
Das stimmt, eine Künstlerin mit einem ganz anderen Hintergrund.
Das mögen wir, erzähl.
Ja, ich habe ja auch schon eine lange Reise hinter mir, sage ich mal. So ein bisschen wie du, Edina. Aber ich fange mal am besten einfach an. Ja genau, ich bin Melanie, ich bin Anfang 30, ich habe eine kleine Tochter, die ist 3,5 inzwischen, die wird dieses Jahr 4. Und ich war nicht immer... Ja, kreativ schon, aber ich war nicht immer selbstständig im Kreativbereich. Ich habe tatsächlich nach dem Abi so ganz klassisch angefangen mit BWL.
Gute Entscheidung.
Gute Entscheidung.
Kann nicht schaden.
Genauer Recht und Wirtschaft und habe mich dann auch tatsächlich, als Kreativmensch ist das so ein bisschen... Also man muss ein bisschen masochistisch veranlagt sein, um das dann 5 Jahre zu machen. Sagen wir mal so.
Und wo hast du studiert? Wo kommst du gebürtig her?
Ich komme gebürtig aus Augsburg. Habe ja auch in Augsburg studiert und hatte da das Glück, dass sie so einen Kombi-Studiengang hatten. Also im Grunde genommen, eigentlich war das angedacht, dass man dann auch 2 Abschlüsse hat. Aber irgendwie hat das die Uni nicht durchgekriegt. Also die wollten ein Master of Science und noch irgendwie so ein LLM, aber das haben die nicht durchhauen können. Und dann war es letztlich ein Business Master, also BWL-Abschluss eigentlich. Und ich hätte eigentlich den Jura-Teil sparen können.
Tja.
Das ist auch Papier. Es ist schon gut zu wissen, was man tut, auch wenn man irgendwelche Verträge mit Kunden abschließt. Also das ist
genau, geschadet hat es nicht.
Genau, schaden tut es nicht. Es war aber als Kreativkopf ein bisschen schwierig, sag ich mal. Ich habe dann aber noch eins draufgelegt, bin dann von Augsburg ein bisschen näher in eure Ecke gezogen, nach Bad Honnef, und habe dann in Ballenda gearbeitet. Und ein bisschen näher auf jeden Fall.
Und
habe dann da angefangen zu promovieren, auch im BWL-Bereich. Musste da aber feststellen, hey, so nach 1,5 Jahren, das ist so überhaupt nicht da. Also das hat man dann auch richtig gemerkt, das ging dann auch so irgendwie, es ging dann schon ins Körperliche, dass es einem mies ging. Und es war überhaupt nicht meine Welt. Und der Professor ist dann irgendwann umgezogen. Also die sind dann mit dem Lehrstuhl nach München. Und dann habe ich gesagt, was machst du jetzt? Ziehst du wieder mit? Wir hatten davor schon eine 3-jährige Fernbeziehung und haben uns und sind in Bad Honnef zusammengezogen. Dann habe ich gesagt, wieder Fernbeziehung, auch irgendwie gaga. Er als Lehrer hatte so ein bisschen Probleme, sage ich mal, Fuß zu fassen. Das ist ja auch im Süden Deutschlands, in NRW war es zu dem Zeitpunkt auch nicht so cool. Ja, und dann haben wir in Mitteldeutschland gesucht und sind in Ostdeutschland gelandet.
Oh, wie das halt so ist, ne?
Also spielt. Genau. Und ja, da habe ich dann angefangen, auch erstmal noch im BWL-Bereich, war dann in der Unternehmensberatung und dann bin ich schwanger geworden. Und habe aber auch bewusst gesagt, die Elternzeit, die nutze ich so ein bisschen, um ja irgendwie so zu mir zu finden. Also ich habe gemerkt, irgendwie, das Außen passt überhaupt nicht mehr zum Innen, kein Stück. Und habe, glaube ich, das erste Jahr wirklich nur so komische Selbstfindungsbücher gelesen. Alles Mögliche. Ich finde den Job, der zu dir passt, über irgendwelche komischen Seelennavigatoren-Kram und wirklich alles. Ganzes Breitbandspektrum. Und bin irgendwie durch Zufall auf eine Dame gekommen, die hier in der Region irgendwelche so Einschlaf-Gute-Nacht-Geschichten geschrieben hat. Mhm. Und das hat die, also ich bin da irgendwie durch Zufall gefolgt auf Instagram und habe mir gedacht, so Eingebung, schreib die mal an. Und dann habe ich gemeint, ach du, wie sieht's denn aus? Hast du jemanden, der das illustriert? Ich habe ja wirklich davor 10 Jahre den Stift nicht mehr in der Hand gehabt. Also zum Illustrieren, ja, also zum Schreiben schon.
Aber vorher, ich muss ganz kurz eingreifen, du hast schon immer irgendwie illustriert. Das heißt, ja. Hast du das irgendwie gelernt oder war das einfach so Spaßsache?
Es war Spaß. Also ich war im Grunde genommen so, wie jeder anfängt als Kind, also jedes Kind malt. Das ist einfach so. Und irgendwann hört man, also die Leute, die irgendwie in dem Bereich Spaß haben oder wie auch immer, oder Ehrgeiz, die hören nicht mehr auf. Mhm. Und ich habe dann auch im Abi Kunst und Mathe gehabt. Also die Wunschkombi Kunst und Bio ging ja leider nicht. Und Kunst und Mathe und habe dann auch eigentlich erstmal überlegt, ob ich Kommunikationsdesign studiere. Mhm. Aber das war dann so ein bisschen mehr, glaube ich, Vernunftentscheidung, zu sagen, okay, gut, mit BWL, da hast du was in der Tasche. Ich würde aber jedem raten, bevor er irgendwie ein Studium anfängt, macht ein Praktikum.
Mal würde ich auch, Melanie, das rate ich auch jedem. Oder macht ein Jahr Pause, wenn ihr überhaupt nicht wisst, was ihr wollt, bevor ihr einfach drauf losstudiert.
Ja. Weil das Schlimme, man denkt immer, man müsste irgendwie, man dürfte keine Zeit verlieren. Aber der Witz ist, wenn du mal in der Schiene bist, da wieder rauszuhüpfen, brauchst so viel mehr Zeit und so viel mehr Mut.
Richtig, ja.
So brutal. Also ich würde jedem, der zu mir kommt und sagt, ich bin jetzt am Ende vom Abi von der Realschule, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, mach bitte Pause. Mach von mir aus ein halbes Jahr ein Praktikum. Von mir aus unbezahlt.
Genauso.
Ja, es ist, wenn man das mal durch hat, klar, man wird stärker, man lernt daraus, aber
Du sagst, das ist ja immer schwieriger, je älter man wird. Also dann kommt irgendwie eine Verpflichtung Kind oder Haus oder Partner. Mhm. Und wenn man jung ist, kann man halt noch alles machen und hat vielleicht nur die Eltern im Nacken, die dann drauf gucken und sagen, na, du musst jetzt deine Ausbildung zu Ende machen, sonst, damit du irgendwas in der Tasche hast. Ja. Also sowas bei mir.
Ja, aber wenn man einmal im Sumpf ist, dann ist es wirklich so schwer. Dann hast du schon die Hälfte studiert und dann hast du schon irgendwie Leute, dann bist du so im Sog und ach komm, dann mache ich das auch noch. Und Hut ab, dass du promoviert hast, da auch gesagt hast, so jetzt erstmal nicht.
Ja, das war heftig. Also es war tatsächlich dadurch, dass es halt auch eine private Uni war. Also du steigst ja auch im Status, ne? Also
ist ja, genau.
Das ist es ja auch.
Genau, das ist es.
Und die Uni, die ist ja auch sehr auf Erfolg getrimmt. Also die ist extrem darauf getrimmt, dass die Anfänger dadurch, dass sie auch echt nicht wenig zahlen im Semester, dass die dann wirklich auf einer hohen Position irgendwo unterkommen. Und die Mentalität ist auch so, ne? Also du gibst ihnen auch teilweise Aufgaben, die dann so halb über Nacht bearbeiten, wo du ganz genau weißt, das ist einfach Kacke.
Ja.
Die werden so getrimmt.
Na klar.
Du rutschst so rein und du denkst dir, ist so gar, also das heißt gar nicht meine Welt. Also ein Stück weit schon, weil mir das Lehren Spaß macht.
Genau, ja.
Also das habe ich schon gemerkt und das war auch super, aber das Umfeld war einfach extrem erfolgsorientiert und da denke ich mir immer, das ist eine schöne Komponente, aber du darfst halt nun mal dieses Gesamte nicht außer Acht lassen. Also der Mensch ist halt nun mal mehr und wenn du in diesem Konstrukt Mensch den Rest außer Acht lässt, dann wirst du einfach irgendwann krank, also super unhappy.
Ja.
Und das sind dann die dann irgendwie mit Mitte 40 feststellen, oh hoppala, ich habe mein Haus, ich habe geile Autos, ich habe eine super tolle Familie, aber irgendwie geht es mir so mies. Mhm. Und so lange wollten wir jetzt nicht
mehr. Sehr gut. Und sag mal, Melanie, bring das doch nochmal in so einen zeitlichen Kontext. Also wann war das Studium und wann hast du in der Unternehmensberatung aufgehört und also bist in Ostdeutschland angekommen?
Genau, es ging relativ flott dann. Also 5 Jahre war das Studium, dann bin ich irgendwann mit 25 fertig gewesen, bin dann umgezogen, dann war 1,5 Jahre knapp die Promotion, die ich abgebrochen habe. Da war ich dann also 26,5 ungefähr, habe dann quasi nahtlos angefangen mit der Unternehmensberatungsgeschichte und bin dann, glaube ich, etwas länger, also nach über einem Jahr, knapp was über einem Jahr, bin ich schwanger geworden. Beziehungsweise dann auch in Elternzeit gegangen. Das heißt, wann war ich schwanger? Ende 20, 28, genau, so 28. Und genau, dann kam erstmal die tolle Selbstfindungsphase. Also die war wirklich schlimm. Also ich wollte ursprünglich auch nur ein Jahr erstmal in Elternzeit bleiben. Ich habe mir gedacht, ach komm, ne, dann das geht schon, das Kind ist dann ein Jahr, ist alles gut. Wenn das wirklich dann aber da ist, sieht die Welt irgendwie anders aus auf einmal. Ist tatsächlich so, hätte ich nie gedacht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, machst du 2 Jahre. Aus den 2 Jahren wurden 3, weil ich im letzten Jahr mich dann selbstständig gemacht habe.
Okay. Genau. Okay, das heißt, also du bist seit einem Jahr selbstständig.
Ja, genau, im zweiten Jahr jetzt, ja.
Bist somit wahrscheinlich so 31 oder sowas?
Ich werde 32, ja.
Aha. Okay.
Wie sie das sagt. Gut, als wäre das was Schlimmes. Werd du erstmal 35?
Ja. Komm erst mal so weit wie wir.
Mein Partner ist schon jenseits der Mitte 30. Also ich weiß immer so, weißt du, ich weiß immer, was auf mich zukommt.
Also, das heißt, du hast dich selbstständig gemacht. Wie kam das denn dazu? Wie ist denn so dein Mindset zum Selbstständigsein? Also, hast du irgendwie Eltern, die dir das vorgelebt haben oder irgendjemand? Nein. Wer hat dich dann da so reingeschubst? Wer hat dir denn diesen Floh ins Ohr gesetzt?
Das war ich selber, stellt euch vor. Nee, also es war, also meine Eltern, ich glaube, die schlagen jetzt noch, die dürfen das, glaube ich, gar nicht hören, die schlagen sich jetzt noch die Hände über dem Kopf zusammen und denken sich, Gott, Mädchen, was machst du da? Was machst du da groß? Also was soll das? Wie kann das sein? Ich wollte eigentlich schon nach dem Abi mich selbstständig machen. Problem war, man ist ja manchmal so um die 20 noch nie so gefestigt. Ne? Also man ist dann ja noch so, und Geld und Hilfe. Und ich hatte da so eine Sache, die aber ein bisschen mehr Startkapital als eine Dienstleistung in Anspruch
hat. Das wollen wir wissen, oder? Das,
ja, klar.
Was war das?
Das wollt ihr wissen, ja. Es ist eigentlich eine ganz niedliche Idee. Ich weiß noch nicht, ob der Markt dafür da ist. Das weiß ich bis heute nicht wirklich. Und zwar, wenn du als Frau obenrum nicht ganz so üppig ausgestattet bist, dann gibt es dafür keine schicke Unterwäsche. Es ist tatsächlich so. Mhm. Es gibt, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, es gab früher mal so ein Forum, da konntest du dann mit irgendwie 1000 Sachen, wenn du dann ausgemessen hast, haben sie dir Vorschläge gemacht für ausländische BH- und Unterwäschefirmen. Und da konntest du dann bestellen. Also weil nämlich irgendwie die Leute in Frankreich, irgendwie in Großbritannien, die haben dann nochmal andere Größen, die besser
passen. Ja.
Problem ist, in Deutschland, da gehst du irgendwie zu einschlägigen Unterwäscheherstellern, Marken, Läden und dann gucken die dich an und du denkst so, ich bin da mal wieder weg. Ja. Genau. Und es gibt einfach keine hübsche Reizwäsche, Spitzenwäsche für Damen, die einfach obenrum nicht so dolle ausgestattet sind. Also wenn du nicht gerade so das Push-Up-Ding willst, weißt du, so mit...
Ja, genau.
Aber das fühlt sich einfach doof an. Also da wird mir jede Frau wahrscheinlich zustimmen, das macht sie nicht für sich.
Ja, absolut. Also ich meine, ich habe, wie bist du denn mit dieser Idee heute? Also wie denkst du heute darüber?
Also ich glaube, würde ich jemanden finden, also da würde ich gerne einen Partner haben dafür. Also wirklich, das ist eine Business-Idee, da brauche ich einen Partner, der irgendwie aus der Textilbranche kommt. Also den Hintergrund hat mit dem Nähen, mit dem Produzieren, weil da fühle ich mich nicht sicher und dann dachte ich mir so, ach nee, also das ist nichts, wo du jetzt irgendwie sagst, du machst dich ad hoc selbstständig, ne?
Ja, Melanie, das ist ich finde die Idee sehr reizvoll. Ich habe ja irgendwann auch mal in meiner Karriere im Unterwäscheladen gearbeitet bei Triumph und da habe ich gedacht so, boah, ich würde so gerne selber Reizwäsche nähen lassen und entwerfen. Also die Idee finde ich super.
Total super, ne?
Und ich weiß auch, wie es war, als Frauen kamen, die oben oder zu viel oder zu wenig, ne, nach ihrer Sicht, also nach ihrer Meinung hatten. Und das war wirklich schwierig. Also es ist für Frauen bis heute, glaube ich, nicht ganz einfach, tolle Wäsche zu finden.
Du wirst ja dann auch pragmatisch. Irgendwann lässt du ja dann auch die Unterwäsche weg.
Also nicht alle. Auch sein Reiz, ne?
Also falls jemand zuhört, der aus der Fashionbranche oder Textilkontakte hat.
Bitte zu mir. Alles in die Bonos und dann bitte bei mir.
Bitte zu Melanie, wir bekommen dann Provision einfach für die Vermittler.
Genau, wir bekommen Vermittlerprovision.
Melanie, aber falls es mal stattfinden sollte, melde dich bei mir. Können wir vorstellen, irgendwie mitzumachen.
Aber ich finde auch, das ist eigentlich eine super süße Geschäftsidee, aber das ist vielleicht nichts, was du mit Anfang 20 startest.
Ja.
Obwohl sich, glaube ich, da die Zeiten geändert haben. Ja, also damals, Anfang 20, so vor 10, 12 Jahren, ist es natürlich was anderes als jetzt irgendwie. Also ich sehe jetzt ganz viele, die einfach irgendwas starten, weil sowas wie Venture Capital oder sowas ist halt schon irgendwie verfügbar.
Und da hat sich die Kultur geändert.
Ich glaube auch. Also das Mindset ist ein anderes. Du siehst auch immer mehr, sag ich mal, in Anführungsstrichen Vorbilder. Also sag ich mal, man weiß immer nicht, ne, wie stark bildet das die Realität ab. Die werden auch nicht die allerschlimmsten Geschäftsmomente zeigen und teilen. Das macht keiner. Das hat man jetzt ja auch irgendwie so während der C-Phase gesehen, sag ich mal. Ne? Also hattet ihr wahrscheinlich auch einfach mal Momente, wo ihr dachtet, ach du Schande.
Ja, wobei man die ja im Gründertum öfter mal hat, also diese Aufs und Ups. Aber sag mal, du hast dich ja selbstständig gemacht vor ungefähr einem Jahr. Das heißt ungefähr, ja gut, also du bist...
Eineinhalb jetzt fast, wir sind ja jetzt schon im Juli. Okay.
Wow. Und warst du dann schon so wirtschaftlich gefestigt, dass dir die C-Phase, finde ich voll cool, habe ich noch nie gehört, dass sie dir richtig existenzbedrohendes... Ausmaß genommen hat, oder hattest du zum Beispiel ein Kinderbuchprojekt?
Entschuldigung. Bevor du antwortest, Melanie, als was hast du dich denn selbstständig gemacht? Ich meine, die Hörer sitzen jetzt da und denken, was macht sie denn?
Habe ich doch vorgelesen.
Da wird doch so schön vorgelesen. Genau, also im Grunde genommen erstmal unter dem weiten Begriff Illustration. Ich habe mich richtig einfach mit Illustration selbstständig gemacht, weil ich auch noch nicht genau wusste, wo die Reise hingeht. Mhm. Der Witz war, ich hatte ja dann ein Kinderbuch, sage ich mal so, just for fun, mit jemandem zusammen gemacht. Ist auch erhältlich auf Amazon tatsächlich.
Das ist die kleine Emmy? Nee?
Das ist das zweite tatsächlich gewesen. Das erste, das ist, ich sag mal so, das ist so ein Pilotprojekt gewesen für mich persönlich. Das nennt sich Prinz und Prinzessin farbenfroh.
Aha.
Das sind so Entspannungsgeschichten für Kinder, so ab 3, 3,5. Und das hat eben die Dame geschrieben, wo ich dann auf Instagram gedacht habe, komm, Impuls, schreib die mal an. Cool. Und das war dann wirklich es war mehr ein Hobbyprojekt. Also es war in der Elternzeit ein Hobbyprojekt, weil ich auch einfach gucken wollte, wie arbeitet es sich mit Kind? Also wie arbeitet es sich mit Kind zu Hause? Also ich habe auch tatsächlich dann viel abends einfach und nachts gearbeitet. Ne? Also dann so abends um 10 angefangen und dann mal bis halb 2. Aber es ging echt erstaunlich gut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, damit, es macht dir Spaß, es funktioniert, du kannst dich jetzt also selbstständig machen. Und das wurde ich dann Ende 2018, genau. Und dann kamen so ein paar Sachen dazu. Also man muss ja sagen, der Kinderbuchmarkt, der ist hart umkämpft. Also der ist wirklich kein Easy-Pflaster. Und bis du da richtig, richtig Fuß fasst, vergehen manchmal Jahrzehnte. Tatsächlich, das ist irre.
Wow. Ja, krass, okay.
Das ist schon übel. Also wenn man auch mal so auf der Frankfurter Buchmesse dann so steht, in den langen Reihen, und dann bist du so, also, ja, es sollte
klingen, aber... Was stehst du da? Also du hast dann quasi, wenn du auf der Buchmesse bist und dich als Illustrator zeigen möchtest, dann hast du quasi das, was du schon mal illustriert hast, mit dabei.
Genau, oder du hast sozusagen einfach ein Portfolio an Doppelseiten, Freisteller-Illustrationen, genau.
Okay.
Der Witz ist aber der Markt ist halt einfach relativ überlaufen. Und wenn Verlage mal einen Stammillustrator für bestimmte Bereiche haben, die wechseln nicht so schnell.
Ja.
Und dann musst du auch noch den Nerv der Zeit treffen. Das heißt, sowohl der Stil muss passen, als auch die Farbigkeit muss passen. Also es ist wirklich so ein bisschen Glücksspiel. Also ich sag mal so, wenn du heute entschließt, du machst dich als Illustrator selbstständig, verdienst jetzt nicht morgen regelmäßig Kohle. Also so ist das nicht. Mhm. Und das hat mich dann dazu geführt, dass ich halt mehr Bereiche mit reingenommen habe. Also ich bin dann, ich weiß nicht, auch irgendwie halb durch Zufall, in diese Live-Illustration reingerutscht. also jetzt erstmal dieses Live-Porträt zeichnen. Und das ist so sehr beliebt bei Hochzeiten.
Genau.
Deswegen kam die Sparte Live-Porträtzeichnen dazu. Dann kam so ein bisschen als Ableger Porträtzeichnen auf Auftragsporträts dazu. Aber das ist wirklich so ein Mini-Teil. Also es ist wirklich so mehr so ein Hobby-Ding. Und dann wurde ich angefragt für Graphic Recording, weil das hier in der Region noch nicht so, so groß ist, sag ich mal, wie jetzt zum Beispiel in München, Frankfurt, Berlin.
Wo bist du jetzt in der Region? Wo genau? Wir wissen im Osten, aber wo?
Im Osten, genau. Ich bin um Dresden, also in Bautzen direkt vor Ort. Ich habe dann auch in Dresden gearbeitet. Das heißt, momentan fällt die Pendelei, so ein bisschen die tägliche Pendelei weg, was ganz schön ist. Dann kam ich irgendwie ans Graphic Recording. Und so kam das auch ins Portfolio. Und das passt insofern ganz gut, weil ich ja den BWL-Hintergrund habe. Also ich weiß bei vielen Themen einfach schon halbwegs, worum es geht. Und das ist ganz schön. Also
kannst du kurz den Begriff Graphic Recording erklären?
Den erkläre ich gerne. Also ich weiß nicht, manche Leute können vielleicht mit dem Begriff Sketchnotes mehr anfangen. Sketchnotes ist das Ganze im Kleinen auf dem Papier. Graphic Recording ist das im Groß. Und es ist eigentlich nichts anderes als eine visuelle Live-Dokumentation von Konferenzen, Meetings, Veranstaltungen, entweder auf dem iPad und dann halt im Stream oder auf die Leinwand geworfen oder aber so richtig oldschool auf dem Papier an der Wand. Und das macht immer unglaublich Eindruck. Also das ist so, wow, da steht einer und der schreibt und malt, was ich sage. Hat unglaublich den Vorteil, dass du A, am Ende ein fertiges Produkt hast, was das Unternehmen zum Marketingzweck nutzen kann. Also es wird dann auch im Vertrag so, sag ich mal, ja, so aufgefasst, dass die das dann auch nutzen dürfen. Je nachdem, wie stark kommerziell, kann man dann natürlich nochmal mit dem Preis variieren. Die haben den Vorteil, die können das in die Social-Media-Kanäle spielen, ohne Fotos reinspielen zu müssen, was ja mit dem Datenschutz den Mitarbeitern manchmal ein bisschen blöd ist.
Richtig, ja.
Das ist ein Riesenvorteil. Und während des Prozesses nimmst du die Gäste, Teilnehmer der Veranstaltung extrem mehr mit. Also die sind einfach, dadurch, dass du das Ganze so aufs Wesentliche reduzierst, sind die einfach viel eher da. Und du siehst alles auf einen Blick. Das heißt, normalerweise hast du ja diese tolle Slideshow oder irgendwas und die erste Folie ist nach 5 Minuten einfach mal weg.
Genau.
Und dem wirkst du entgegen. Also es ist so ein schönes Additum irgendwie. Also du hast es so als super Ergänzung einfach zu deiner Slideshow, weil am Ende alles noch präsent ist. Und ein Teilnehmer kann in der Diskussionsrunde zum Beispiel hinterher noch irgendeinen Punkt auffassen, der auf Folie 4 war, weil da halt das irgendwie thematisiert ist. Und das ist unglaublich schön. Also es ist wirklich toll.
Also das heißt, ich versuche mir das in der Praxis mal vorzustellen. Es gibt zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, die Marketingabteilung von einer Versicherung sagt, okay, wir haben hier in einer besonderen Location, haben wir hier unsere Abteilung, das sind 150 Leute, zu einem ganztägigen Strategie-Workshop versammelt. Und da wird das moderiert von irgendwelchen externen Moderatoren, wie zum Beispiel dem David, der da irgendwas macht mit Hello Agile. Und dann gibt es dazu dich zum Beispiel als Graphical Recorderin. Und du hast da eine riesengroße Leinwand praktisch, wo du dann den Tag visuell
mitgestaltest,
beziehungsweise dokumentierst ja auch, ne?
Es ist dokumentieren. Also genau, man unterscheidet nochmal so ein Stück weit. Es gibt auch die Form, dass man mitgestaltet, also dass man wirklich moderativ tätig ist. Ist aber jetzt, sage ich mal, so in erster Linie oft nicht gewollt, ist ja klar. Also du bist ja, ne, du steckst da nicht im Unternehmen drin und fängst dann da an, irgendwie Mitarbeiter zu coachen. Ist dann sinnvoll, wenn du halt wirklich so interne Sachen hast, also so richtig intern, ne? Dann
der
Coaching-Aspekt mit drin. Aber ansonsten ist es so, wie du gesagt hast, genau. Also meistens ist es ganz schön, wenn man halt, man hat im Vorfeld noch immer Vorgespräche, sowohl thematisch als auch zu organisatorischen Sachen, ne? Also keine Ahnung, kann ich irgendwie Papier an die Wand kleben? Ist der Raum dafür nicht geeignet? Muss man irgendwie, noch was aufbauen extra? Reicht ein Flipchart? Also manchmal reichen auch irgendwie 2, 3 Flipcharts, dass man gar nicht irgendwie groß auf meterlangem Papier arbeiten muss. Dann hat man dieses Vorgespräch, wo es auch inhaltlich wird. Also was sind die Themen? Weil das hilft einem als Graphic Recorder ungemein, sich im Vorfeld, also es ist ja nicht nur die Arbeitszeit, wie man da steht und malt, ne? Sich einfach aufs Thema einzustimmen. Also sozusagen sich da so eine Art visuelle Bibliothek schon mal parat zu haben. Also je nachdem, in welchem thematischen Bereich das ist, also keine Ahnung, wenn das jetzt irgendwie ein Bio-Unternehmen ist oder so, hast du natürlich andere Stichworte, als wenn da Sicherung ist. Und dementsprechend kannst du dir einfach im Vorfeld schon mal so ein paar Symboliken überlegen und dadurch kommen die einfach auch.
Sehr gut, ja. Und wie war das, du hast ja gesagt, die haben dich angesprochen das erste Mal oder der erste Kunde oder hast du aktiv danach gesucht und wenn wie war das, du hast es ja vorher noch nie gemacht, du hast gesagt, ich biete es zwar mit an und
Genau, es war beides, also es ging so ein bisschen vom Sketchnoting los, also man muss wissen, dadurch, dass ich halt in der Region jetzt noch nicht irgendwie das krasseste soziale Umfeld hatte, einfach weil auch diese Pendelei mit Bautzen Dresden immer da war, ne? Also dann hast du einfach keinen echten Lebensmittelpunkt. Habe ich natürlich in der Anfangszeit, wenn man jetzt noch nicht so viele Aufträge hat als Selbstständige, ganz, ganz viel genetzwerkt und bin dann auch hier mal zu so einem Marketing-Online-Event und so, was es halt so gab. Super. Und da habe ich dann immer ganz schön mitgesketchnotet, weil ich mir einfach dachte, ach, das ist irgendwie so, dieses Mitschreiben an sich ist irgendwie super langweilig. Also dann malt man mal so ein bisschen dazu und schreibt ein bisschen dazu und tatsächlich, das ist wie so ein Magnet. Also wenn das jemand macht, da kommen dann gleich 5, 6 Leute, was machst du da? Oh, ist das toll, darf ich das machen?
Ja.
Genau. Und so hat es so ein bisschen die Bahn gezogen und irgendwie dachte ich mir, teilst du das auch mal? Und dann kam tatsächlich ein größerer Versicherer auf mich zu und dachte, wir haben jetzt dann mal so ein Sommer-Event, wie sieht's denn aus? Also es war noch vor C. Das war tatsächlich mein letztes Live-Graphic-Recording. So.
Ja.
Aber ist so. Und die kamen auf mich zu, ich meine über Mund-zu-Mund-Propaganda.
Okay.
Ich glaube, das passiert viel und was auch viel passiert, Pinterest ist ein super Tool.
Echt? Also, wow. Dafür? Super.
Es ist unglaublich. Also dafür und auch für Illustrationsaufträge allgemein. Weil nämlich gerade die Generation, sage ich mal, von Mitte 20 bis Ende 30, sage ich mal so grob, die recherchieren viel über Bildsuche und auch Google zeigt ja Pinterest-Beiträge an. Und dadurch landen die irgendwann auf deiner Webseite, wenn du schön Bildchen verlinkst. Und das ist traumhaft. Also wenn jemand nicht weiß, so sag ich mal, Social Media technisch, wo stecke ich meine Energie rein, muss ich sagen, alles, was visuell ist, und was irgendwie, sag ich mal, nicht unbedingt ortsgebunden ist, das ist Illustration ja nicht unbedingt, da ist Pinterest echt ein super Tool. Also
cool, super Tipp.
Ja, kann ich nur empfehlen. Und ja, auch LinkedIn ist tatsächlich ein super Tool, aber da dauert es ein bisschen länger. Also da dauert es ein bisschen länger, bis man sich so seine Basis aufgebaut hat.
Ja, genau, weil LinkedIn ist ja tatsächlich eher ein Social Network, genauso wie Instagram, aber Pinterest ist ja mehr eine Suchmaschine.
Genau, ne? Pinterest ist nichts anderes als eine visuelle Suchmaschine. Und wenn man da die richtigen Stichwörter hat und auch immer schön verlinkt hat auf seine Seite oder auf seine Blogbeiträge oder wie auch immer.
Cool,
wirklich super.
Und kannst du sagen, wie viel Website-Verkehr oder wie viel Seitenaufrufe du durch Pinterest generierst?
Ich habe leider das nicht einzeln getrackt. Also ich kann dir immer nur sagen, wie viel es insgesamt ist. Das bringt mir aber nicht viel. Ich kann dir aber sagen, dass von den Aufträgen, die kommen, das bestimmt die Hälfte ist.
Okay.
Also die Hälfte der Aufträge, die reinkommen, finden mich über Pinterest. Oder sagen, sie hätten mich irgendwie durch Suchen im Internet gefunden. Aber da gehe ich mal davon aus, dass es ganz, ganz oft Bildsuche. Also deswegen super Tool.
Cool, das heißt, du hast dich selbstständig gemacht und ich habe das ja auch hinter mich gebracht, als ich gesagt habe, so, ich komme nach den Sommerferien nicht mehr, ich mache mich selbstständig und da muss man ja irgendwann mal an die ersten Kunden kommen und bei mir war das so, ich bin halt auf die Messe gegangen, auf die Hochzeitsmesse, habe mich da hingestellt und habe gesagt, so, hier bin ich, nimm mich.
Also,
wie war es denn bei dir, wie bist du denn an die ersten Kunden gekommen oder hast du vorher gewusst, hey, ich starte, ab morgen bin ich selbstständig und ich habe schon Kunden.
Also ich sag,
oder hast du, entschuldige, einfach gesagt, okay, mal gucken, was passiert die nächsten Monate.
Ich überlege gerade. Also ich glaube, es war so ein schleichender Prozess. Also ich habe ja während, also kurz bevor ich mich, was heißt kurz bevor, also so ein halbes Jahr bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich ja schon immer mal wieder so reingeschnuppert, ne? Also auch so ein bisschen, sag ich mal, Social Media aufgebaut. Und ich dachte mir, okay, komm, Illustration, das ist A, was, wo dein Herz für brennt. Also es ist ja nie weg gewesen, ne? Irgendwo so richtig. Zumindest nicht im Herzen und im Kopf. Und ja. Ich meine, das ging so ein bisschen schleichend über. Also ich hatte mich ja dann selbstständig gemacht, erstmal noch nebenberuflich in der Elternzeit. Das hat den unglaublichen Vorteil, dass du krankenversichert bist. Also, nicht, also ne, du bist versicherungsfrei, genau, ja. Also beitragsbefreit und bist noch über deinen Arbeitgeber versichert. Das war super. Dementsprechend habe ich dann auch... sag ich mal, das dritte Jahr angehängt, war immer noch so versichert. Das heißt, dieser Punkt fiel weg, was ein riesen Kostenpunkt ist. Das wisst ihr ja wahrscheinlich
bald. Ja.
Das ist ein bisschen uncool. Vor allem, wenn man da immer im Vorfeld schätzen muss, ne, wie wird das nächste Jahr?
Genau.
Das weißt du halt innerhalb der ersten zwei, drei Jahre nicht. Also du hast da ganz wenig Erfahrungswerte. Und dann kamen viele so kleinere Aufträge. Also dann kam wirklich mal hier mal irgendwie ein Porträt-Ding. Dann kam mal wieder über Pinterest eine kleine Postkarte und so. Also dann wirklich erstmal kleine Sachen. Dann bin ich natürlich auf die Buchmesse gefahren, habe da schön Akquise gemacht, wie man das so lernt, ne, wie man das so macht bei den Verlagen. Und dann kam letztes Jahr im Frühjahr was Größeres. Auch über Pinterest hat mich jemand gefunden, und zwar, ich weiß, das ist jetzt Werbung, aber das ist Werbung aus Überzeugung. Die heißen Der wachsende Kalender, also da steckt die Primosa GmbH dahinter, die sitzen in Nürnberg. Und haben eigentlich auch so eine Truppe, die sich selbstständig gemacht hat, glaube ich, noch so kurz nach dem Studium oder im Studium. Alle so, ich meine Mitte, Ende 20, wenn die es hören, nicht böse sein. Ich schätze euch jetzt alle mal auf Mitte 20. Und die haben eigentlich Kalender im Portfolio, wo du die Kalenderblätter einpflanzen kannst. Also,
ach, wie cool.
Total super. Also nachhaltig und ne, alles total.
Mega.
Und die haben sich gedacht, sag ich mal, Kalender sind ja doch eher Saisongeschäft. Das ist einfach so. Und die wollten im Portfolio irgendwas, was ganzjährig geht. Und dann dachten sie sich, so ein Kinderbuch wäre ja mal cool. Ah. Und die kamen auf mich und dann haben wir wirklich in, sag ich mal, 3 Monaten war so die Kernarbeitszeit, haben wir ein Kinderbuch auf die Beine gestellt. Also die hatten auch eine Autorin, also die haben wirklich sich alles reingeholt. Die hatten eine extra Autorin, eine extra Illustratorin, also quasi mich, und haben dann sozusagen das Lektorat und wie nennt sich das, Layout, haben die dann selber gemacht, genau.
Mhm.
Okay. Und das war eigentlich so ein Ding, wo ich sagte, ja, also wenn du 2, 3 davon im Jahr hast, wäre schon cool.
Jetzt wollen wir natürlich wissen, was man in der Branche verdient.
Genau, also das sind natürlich auch so Fragen, brennende Fragen.
Die fiesen Fragen, ne? Ich sag mal so, jetzt kommt der Juristenspruch, es kommt darauf an. Also es kommt immer darauf an, wie gut du verhandelst.
Aber sagen wir mal, um es irgendwie konkret zu machen, ich würde jetzt sagen, ich würde gerne ein Kinderbuch schreiben und das Kinderbuch hat so, keine Ahnung, wie halt so ein Kinderbuch, also sagen wir mal nicht so diese dicken Pappseiten für ganz kleine Kinder, sondern so ein bisschen
vorlesen,
mit einer Geschichte, genau, vorlesen, und da sind halt so ein bisschen Illustrationen drin. Also, keine Ahnung, auf jeder Doppelseite eine Illustration. Und
wir kennen uns mit Kinderbüchern sehr gut aus.
Und dann komme ich auf dich zu und sage so, Melanie, schreib mir mal ein Angebot. Also wie geht man da überhaupt vor? Gehst du da nach Arbeitsstunden vor oder nach auch wie gerne du mit dem Projekt zusammenarbeiten würdest? Oder wie geht man da vor?
Beides. Also du machst auch da erstmal, tatsächlich habe ich jetzt inzwischen auf der Webseite einen langen, breiten Frage-Antwort-Bogen inzwischen, weil du das einfach brauchst zum Kalkulieren. Also ich klopfe immer erstmal ab, was sind das für Illustrationen? Sind die wirklich ganzseitig? Sind das Freisteller, also quasi einzelne, in sich geschlossene, kleinere Illustrationen? Sind die schwarz-weiß, farbig, wie aufwendig? Ich frage dann auch ganz gerne nach, welche Illustrationen, die ihr so von mir seht, wäre denn schon in die Richtung? Also dann kann ich so ein Stück weit abschätzen, meinen Arbeitsaufwand. Und dann wird kalkuliert. Das heißt, du hast deinen Stundensatz, der variiert so ein kleines bisschen, sage ich mal. Auch dadurch, ob es jetzt analog ist oder digital, weil da hast du ja nochmal analog irgendwie Materialkosten, die ja dazu kommen. Du hast den Stundensatz, den du vorkalkulierst. Ich mache grundsätzlich keine Angebote, sondern Kostenvoranschläge, was den Vorteil hat, du bist an deinen Preis nicht zu 100% gebunden, sondern du hast nochmal einen ganz kleinen Spielraum. Okay. Und den brauchst du auch manchmal, weil, also ich bin in der Kommunikation da immer ganz transparent, wenn ich feststelle, wir haben uns, also ist manchmal so, dass der Kunde irgendwie eine Vorstellung hat, die er aber so nicht ganz vermitteln konnte oder im Projekt ergibt sich was, dann musst du manchmal anpassen. Also dann musst du manchmal sagen, okay, für das Budget können wir eigentlich nur noch das und das machen. Okay. Wie sieht es bei euch aus? Ne? Mhm. Und also ich hatte bisher seltenst den Fall, dass jemand gesagt hat, also nie irgendwie jetzt 10% drauf gehe ich nicht. Also man kann da irgendwie noch ganz schön fein justieren. Mhm. Man hat auf jeden Fall seinen Stundensatz, mal die Arbeitsstunden. Das ist das Werkshonorar. Und dann kommt aber auch noch das Nutzungshonorar obendrauf. Und dadurch wird der Preis so hoch. Also das ist so ein bisschen...
So hoch.
So hoch, genau. Ja, das ist immer so ein bisschen, die Leute denken dann, das wäre der Stundensatz, der so abartig hoch angesetzt ist, was er gar nicht ist. Ja. Sondern du hast, ich weiß nicht, wir erklären das jetzt einfach für alle, die es interessiert. Genau, du hast verschiedene Arten von Nutzungsrechten. Regional, also es ist ein Unterschied, ob der Bäcker um die Ecke jetzt einen Flyer hat, den er im Nachbarort noch verteilt, oder ob du ein Unternehmen hast, das weltweit agiert und irgendeine Illustration auf der Webseite hat, ne? Und dementsprechend, ich habe dann auch oft so Kunden aus dem Privatbereich meistens, die dann sagen, ach ja, ich hätte am liebsten alle Nutzungsrechte, ist aber Quatsch. Also ich kalkuliere denen dann, wenn sie wirklich davon nicht abrücken, kalkuliere ich denen 2, 3 Sachen. Also einmal, was sie wollen, aber nicht brauchen. Dann, okay, was sinnvoll ist, also wirklich, keine Ahnung, der Bäcker um die Ecke, der braucht ein regionales Nutzungsrecht vielleicht, der braucht eine kleine Auflage, die er nutzt, und es wird ihm reichen erstmal für 1 bis 3 Jahre. Der braucht kein unendliches Nutzungsrecht für diesen einen Flyer. Vielleicht hat er halt irgendwie morgen 3 andere Produkte im Sortiment, dann braucht er den nicht mehr. Ne?
Genau, okay.
Und dementsprechend kriegen die Leute von mir ein angepasstes Angebot.
Und ach so, okay. Das wusste ich auch nicht. Also ich würde jetzt, wenn ich jetzt zu einem unerfahrenen Illustrator gehe und sage, illustriere mal mein Kinderbuch.
Was ja euer Bereich ist, hoffe ich.
Bitte?
Was ja euer Illustrator, euer Haus- und Hofillustrator,
genau,
den ich jetzt mal ehren möchte.
Genau, ja, der Philipp.
Nee, sicherlich nicht, aber also ich sag mal, ich gehe zu einem Studenten, 5. Semester Kommunikationsdesign, genau, und sag, mach das mal und ich zahle dafür einen Stundensatz in Höhe von 50 Euro oder sowas und komme dann günstig an meine Illustration, aber wir halten vertraglich fest, dass das Nutzungsrecht bei mir bleibt. Mhm. Dann komme ich ja relativ günstig weg, im Gegensatz zu dir, genau, und weil du dann sagst, okay.
Die den Markt nicht kaputt macht, ja, genau.
Ja, genau. Und weil du sagst, okay, pass auf, das funktioniert nämlich so, lieber David. Wo willst du überhaupt das Buch verkaufen? Willst du das deutschlandweit oder dachweit, also genau, Deutschland, Österreich, Dach, Schweiz, ja, weit auf Amazon verkaufen? Oder willst du das nur in deinem regionalen Lädchen verkaufen in Wiesbaden? Aber was mache ich denn, wenn ich sage, okay, ich will das in Wiesbaden verkaufen und und es kauft jemand aus Hamburg, dann muss ich aber trotzdem das Nutzungsrecht für Wiesbaden schreiben.
Man geht ja davon aus, sage ich mal, dass wenn man ein Buch hat, dass man jetzt, selbst wenn du jetzt zum Beispiel, du hättest ein Büro oder ein Atelier oder so, ne, und sagst, ich mache das jetzt in meinem Lädchen hier in Wiesbaden verkaufen, dann geht man schon davon aus, dann würde ich dir sagen, dann würde ich dir wahrscheinlich die Frage stellen, naja, wie sieht's denn aus? Da kommen ja auch Leute von woanders. Mhm. Und wenn du sagst, naja, gut, wenn da jetzt mal einer kommt, dann bin ich jetzt auch nicht so, ne? Also, keine Ahnung, wenn jetzt mal es wird ja in Wiesbaden gekauft. Also sprich, wenn da jetzt jemand aus Hamburg kommt, in dein Lädchen in Wiesbaden, dann würde der aus Hamburg das wahrscheinlich in Wiesbaden kaufen.
Ja.
Und von daher beschränkt sich dann auch dein Nutzungsrecht auf also quasi auf die Region. Ne? Mhm. Beim Buch ist ja aber eigentlich, weil du einen gewissen Absatz auch haben möchtest, ist es meistens mindestens deutschlandweit oder dachweit.
Mhm. Also, okay, und da jetzt sagen wir mal, also ich will da mal wirklich konkrete Zahlen hintersetzen. du musst jetzt.
Ich kann dir eine Range sagen.
Genau.
Genau, also kann sag mal, Range sagen. Also Tagessatz würde ich mal schätzen.
Gib ihm bitte Zahlen.
Würde ich mal schätzen. Oder Stundensatz würde ich mal schätzen zwischen 60 und 80 Euro wahrscheinlich.
Genau, Da genau. Bist du in einer guten Range. Das ist der Stundensatz im Büro. Der Stundensatz bei einer Live-Illustration ist nochmal höher. Können wir aber nachher gern drüber reden. Aber das,
ja. Okay. So, und jetzt habe ich, sagen wir mal, also du sitzt da an meinem Kinderbuch. Das ist nicht ohne.
Sagen wir mal 60 Stunden,
ja. Ja, 60 Stunden. Okay, gut. Dann habe ich das bezahlt. Dann haben wir praktisch, ja, wie viel Geld haben wir dann?
Jetzt rechnet er damit.
Ja, natürlich. Rechnet jetzt hier. So, sagen wir mal, wir haben da ungefähr 4.000 Euro Kosten für dich als
Werksvertrag. Genau,
als Werksvertrag. Genau. Und wie viel müsste ich da jetzt noch, sagen wir mal, ich will ein dreijähriges Recht, das Buch überall dachweit zu verkaufen. Wie viel muss ich dann nochmal
rechnen? Da habe ich immer eine Excel-Tabelle. Nee, also du kannst meistens so rechnen, der Faktor für exklusive Nutzung, und das willst du ja haben bei einem Buch, der ist schon mal 1. Das heißt, es kommt nochmal 1, etwas von dem Betrag dazu. Also bist du ganz schnell bei einem höheren vierstelligen Betrag.
Jetzt schluckt er damit. Ja, okay. Also nee, das ist ja völlig in Ordnung. Ist für mich oder für uns nur neu. Also ich finde es interessant. Und absolut. ist ja auch irgendwie, macht ja auch Sinn.
Ja.
Okay, und jetzt sage ich mal, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt mal einen Harry Potter illustrierst, das Deckblatt oder sowas, dann ist das natürlich dann dementsprechend noch wesentlich höher, weil es dann auch vielleicht an Auflage gebunden ist oder an...
Genau, das ist dadurch, dass du die Nutzungsrechte ja so schön anpassen kannst an Auflage und Co., variierst du sozusagen, also das ist das, was die im US-amerikanischen Raum, weiß ich das, gibt es das nicht wirklich, dass die so mit diesen Nutzungsrechten spielen. Deswegen sagen die immer... Also beziehungsweise doch, die sagen dann immer, du musst den Wert deiner Arbeit bepreisen. Und der Witz ist, den Wert bepreist du dann über diese Nutzungsrechte, weil dem Kunden ist es ja in seinem Nutzungsspektrum das Wert, was er dann halt sozusagen auch zahlt an diesem Blog. Und ich finde das auch sehr, sehr fair, weil, ich sage mal so, auch bei Büchern ist es so, wenn die irgendwann eingestellt werden, dann ist es halt so, ne? Dann kriegst du halt auch nichts. Was ein Stück weit auch manchmal mit im Vertrag festgelegt werden kann. Also du kannst so ein bisschen variieren, sage ich mal. Was ich zum Beispiel ganz gerne mache, dadurch, dass ja nun mal die Nutzungsrechte ein großer Kostenfaktor sind, wenn jetzt Privatleute kommen, die sagen, die schlucken dann erstmal 5-mal, ne? Also ich habe mal irgendwo einen Spruch gelesen, der ist nicht von mir, ich weiß nicht, von wem der ist. Also ein Kinderbuch in Privat zu produzieren oder kolorieren zu lassen, illustrieren zu lassen, ist ungefähr so, als ob jemand ein Auto für sich extra bauen lässt. Also es ist im Grunde genommen ein so teurer Spaß, dass du irgendwo dich bei Privatleuten immer irgendwo in der Mitte treffen musst. Und mache ich das manchmal so, dass ich dann sage, okay, wir gehen mit den Nutzungsrechten runter, vereinbaren aber einen prozentualen Anteil am Nettoverkaufserlös. Und dadurch wird es dann für die im Prinzip so ein bisschen über das Buch finanziert. Weil kein Mensch kann dir sagen, wie das Ding läuft. Das weiß auch manchmal ein Verlag nicht. Ja. Also, das ist eine schöne Sache bei Privaten.
So spannend, ja. Ich meine, da hat ja das BWL-Studium schon ein bisschen.
Ja, Gott sei Dank. Ich konnte zumindest meine Excel-Tabelle aufbauen.
Ja, klar, aber das Thema Pricing ist ja unheimlich wichtig. Satzige. Und damit hast du dich ja sicherlich auch vorher irgendwie auseinandergesetzt. Ja. Und das war ja wahrscheinlich selber neu für dich.
Das war neu. Also ich bin tatsächlich, ich glaube, das war auch so ein bisschen der Werdegang tatsächlich, wie ich in die Illustration reingerutscht bin. Also ich habe ja dieses Bauchkribbeln gehabt bei dieser einen Dame mit diesen Gute-Nacht-Geschichten. Und bin dann erstmal ins Internet umgestiegen und habe mir gedacht, naja, ne, wie preist du das? Und dann bin ich relativ schnell auf Nutzungsrechte gestoßen und relativ schnell auf eine Dame, die im Bereich Illustration so ein bisschen auf der Coaching-Schiene unterwegs war. Und das habe ich mir natürlich reingezogen. Also da habe ich mir gedacht, na komm, ne, wenn schon, denn schon. Und da bin ich dann auch zur Illustratorenorganisation so ein Stück weit gekommen. Also bin inzwischen auch Mitglied. Die sind wirklich toll. Also was super schön ist, du hast zwar deinen Jahresbeitrag, der ist irgendwie bei, ich glaube, 120, 130. Aber du hast eine Rechtsschutzversicherung mit drin. Und die könntest du dir selber gar nicht leisten.
Ja.
Und das kann super schnell mal passieren. Also ich glaube, David, David, ihr mit eurem, mit eurem Kartenspiel, ihr wisst, wovon ich rede, das kann ja super schnell passieren, dass dir einer da einfach mal ans Bein pisst. Also entweder, weil du gerade, also es sind ja auch manchmal so Anwaltskanzleien, die sich spezialisiert haben, sage ich mal, auch auf Urheberrecht. Und die dann einfach mal ein bisschen Geld in die Kasse, also ich will jetzt nichts Böses über andere als Kanzleien sagen, aber die haben sich einfach auf dieses Gebiet spezialisiert. Und wenn du dann vielleicht nehmen wir mal ein Bienchen hast, und dieses Bienchen ist vielleicht durch Zufall, es kann manchmal wirklich Zufall sein, dass der Illustrator sich nichts Böses denkt, und dieses Bienchen sieht aus wie Bienchen XY in einer Kinderserie, in einem anderen Buch, ja, dann können die kommen und sagen, Moment mal. Also ich meine, es gab diesen Fall mal bei Haribo, und dem Lindbären oder so. Also, dass dann ganz abstruse Ähnlichkeiten aufgezogen werden. Ja, und dann leistet dir mal als Selbstständiger ein Mann-Illustrator einen Rechtsanwalt. Leoli. Deswegen, ich bin da ein großer Fan von der Illustratorenorganisation und die beraten auch ganz wundervoll. Also, die haben auch ein tolles Forum mit Pricing und.
Cool, das ist natürlich super. Ja,
das ist richtig interessant. Und ich finde es auch, also jetzt erschließt sich mir auch ein bisschen, es gibt so eine, ja, ich weiß nicht, ob es eine Legende ist oder ob das Wahrheit ist, aber dieser Telekom-Jingle, dieses.
Ja, das ist ein wie nennt sich das? Tonmuster, wie heißt denn das?
Also man sagt auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob du das auch so weißt, dass der Bruder von Sven Feeth, Mike Feeth, hat diesen Jingle komponiert und kann könnte davon allein leben. Der ist ja auch DJ, aber. Das macht ja durchaus Sinn, wenn man da irgendwie mit Nutzungsrechten da.
Ja.
Und ist das dann also? Das Nutzungsrecht der hat das komponiert. Ach so. Also und dann würde man ja hingehen und sagen, wenn ich sowas für die Telekom machen würde, ob das jetzt eine Illustration oder so ein Tonmuster ist, dann läuft das für 5 Jahre und danach wird wieder neu verhandelt oder
genau, was? Das kann man machen. Ja.
Okay.
Also ich sag mal so, ich rechne grundsätzlich die Nutzungsrechte immer einmal für unendlich aus, weil das wäre absolut der Deckel. Also wenn jemand sozusagen sagt, naja, ich will das jetzt 3 Jahre und dann nochmal 3 Jahre und dann nochmal 3 Jahre, ich meine, irgendwo ist ja dann auch mal der Deckel gewesen. Es soll ja nicht so sein, dass wenn jemand irgendwie immer verlängert, dass er dann irgendwann über die unendliche Nutzung drauf zahlt. Also das mache ich dann schon und dann wissen die Leute, okay, das wäre halt wirklich so der absolute Rahmen und dann habe ich mein unendliches Nutzungsrecht. Was man aber wissen muss, der Urheber bleibt immer der Illustrator, also immer. Und es ist auch erstmal kein Bearbeitungsrecht. Also tatsächlich ist es so, dass du die Illustration erstmal nur in der Form nutzen darfst, wie dir der Illustrator schmeißt. Also ich meine, klar, man vereinbart dann schon, dass man vielleicht noch ein bisschen an der Sättigung dreht, dass man das einbinden kann, ne, ins Cover oder so, das ist dann kein Thema. Aber du darfst nicht anfangen, auf die Augen gefallen mir nicht.
Ja, ja, genau.
Das geht nicht. Da kann man dann auch wirklich als Illustrator sagen, so, das finde ich jetzt total doof, da klage ich. Was in den USA oder ich weiß auch nicht, ich glaube in ganz Europa, also Deutschland ist da so ein bisschen vorsichtig, aber Buyout. Es ist möglich, die Illustration so zu kaufen, dass du damit alles machen kannst. Also bearbeiten, auf alles drauf klatschen, was du nur finden kannst. Es kostet aber. Also da ist, glaube ich, der Faktor, also wenn, nagelt mich nicht fest, aber ich meine bei 4 Komma.
Wow.
Also deswegen, also wenn jemand fragt, ja klar,
genau.
Kann man fragen, ist möglich, aber ist nicht sinnvoll.
Cool. Und, das sind Marktstandards. Also, dass man sagt, okay, der Faktor ist irgendwie zwischen 0,8 und 1,2 oder sowas. Ja. Und okay.
Das ist tatsächlich marktüblich. Da bin ich auch ganz, ganz dankbar, dass das die Illustratorenorganisation so ein bisschen an die Hand gibt. Das heißt, du kannst dir da deine Excel-Tabelle basteln, gibst ein, was der Kunde will, da spuckt dir dann was aus. Und dann bist du ja immer noch, dann liegt es ja immer noch bei dir, ne? Ob du sagst, okay, ich gehe vielleicht preislich runter, weil das Projekt ist super toll. Oder ich weiß, das wird irgendwie ein Kunde, mit dem ist noch mehr möglich. Also du kannst ja dann, ne? Also das ist ja dann in deinem Ding. Aber ich finde das so schön, weil du hast diesen Rahmen und dadurch machst du den Markt nicht kaputt. Und es gibt ja nichts Schlimmeres als diese kostenfreien Wettbewerbe von wegen, schickt mir, ne? Also ich meine, ich weiß BWL-technisch, warum das gemacht wird.
Mhm. Ja.
Und das ist ja dieses ganze Open Innovation-Zeug auch. Also es geht ja auch mit Illustrationen, geht es ja weiter. Das ist schon toll, wenn man sich aus der Community Sachen zieht und die nicht wirklich bezahlt. du würdest ja auch nicht zu einem Handwerker gehen und sagen, also, ne, fließ mir mal das Bad und ich sag dann auf jedem, dass du das warst. Und ich stelle auch noch 3 Fotos.
Ja.
Das würde kein Mensch machen.
Kein Mensch würde das machen, genau.
Ich glaube, da muss man dann auch so auftreten und ja, dann kommt dann auch vielleicht das ein oder andere nicht zustande.
Genau.
Also, das ist so, deswegen mein Tipp an alle, die sich selbstständig machen, habt finanziellen Puffer, bitte. Also entweder macht es nebenberuflich selbstständig und wenn das irgendwann zeitlich nicht mehr geht oder weil ihr Kinder habt, dann habt vorher Puffer.
Ja, apropos Puffer und Aufträge kommen nicht rein. Wie hast du denn diese C-Phase
überstanden?
Genau, ich meine, das ist auch dein zweites Jahr wie bei mir. Genau. Bei mir war es so geil, mein zweites Jahr, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Am Ende des Jahres geht mit einem Burnout ja, aus. Das ist total überfordert. Yes. Und dann babam.
Ja, also mir ging es da leider so ein bisschen ähnlich. Ich bin auch Anfang des Jahres, war ich ganz fleißig bei Hochzeitsmessen dabei.
Ja.
Und da hat sich natürlich auch echt viel ergeben zum Sommer jetzt hin.
Ja.
Und das heißt im Prinzip, das sind auch erstmal Kosten, die sind draußen gewesen. Die musstest du erstmal reinholen.
Ja.
Ich sag mal so, dieses Jahr, ich bin inzwischen wieder im Plus. Also ich sage jetzt mal so, Geschäftszahlen, ja, Geschäftszahlen, schwarze Zahlen. Das heißt jetzt nicht, dass du davon jetzt irgendwie ein Luxusleben finanzieren könntest.
Genau.
ich bin leider auch irgendwie durch alle Raster gefallen, was irgendwelche Förderungen und Finanzierungen betrifft. Weil ich auch nicht viele Fixkosten habe. Also ich habe ja, ich habe keinen Fuhrpark, ich habe kein Büro, das ich gemietet habe. Von daher war das jetzt so, also doch bei einem Stipendium habe ich mich irgendwie mal gerührt. Das ist noch in der Mache, mal gucken.
Okay.
Ich habe die Zeit auch jetzt dann mit einem eigenen Projekt überbrückt. Das ist auch alles fein. Aber ja, finanziell gesehen ist dieses Jahr tatsächlich schlechter als das letzte. Also das kann ich auch, da muss ich nicht die Glaskugel nehmen. Ich bin froh, wenn, sag ich mal, halbwegs schwarze Zahlen am Ende dastehen.
Und Hochzeiten, also das, was du auf der Messe generieren konntest, ist davon noch was übrig geblieben oder verschoben oder?
Genau, also es ist viel verschoben worden, was aber den Nachteil hat, Hochzeiten sind ja meistens Freitag, Samstag. Das heißt, die Dinger, die sind, also das, was dieses Jahr ausgefallen ist, ist ausgefallen. Ne? Also die sind verschoben. Ein paar, muss ich sagen, kamen dazu durch Zufall, weil die gesagt haben, also man muss sich das so vorstellen, diese Live-Illustration, man schafft so 5, 6 Leute die Stunde. Mhm. Das heißt, wenn du so 2, 3 Stunden bist, du wirst nie eine Hochzeitsgesellschaft von 6 Leuten illustrieren.
Klar.
Und ich hatte jetzt zum Beispiel ein Pärchen, die kamen ganz spontan und meinten, ja, wir machen das jetzt trotzdem dann und dann. Und wir sind auch nur irgendwie 20 Leute und hast du Lust?
Super.
Ich gedacht, ja. Genau. Und im August sind jetzt noch 2 größere. Also eine sind, glaube ich, 4 Stunden. Das ist schon richtig cool. Mhm. Alles 4 Stunden aufwärts ist schon richtig cool. Und das andere sind, glaube ich, 2.
Okay.
Ich mache auch nichts unter 2. Also es lohnt sich nicht.
Das lohnt sich nicht. Das ist ja auch Quatsch. Der ganze Aufwand.
Du hast den Aufwand und das bringt den Leuten auch nichts.
Schaffst du auch nichts. Was willst du denn unter 2 Stunden irgendwie die Großeltern und keine Ahnung, nochmal das Brautpaar
illustrieren? Also 2 Stunden aufwärts. Genau. Also so zwischen 4 und 6 Stunden ist so richtig geil. Weil da machst du dann so 2, 3, sag ich mal, im Monat und du hast echt eine gute Base. Also
cool.
Nee, das ist schon cool. Also ich habe lange, sage ich mal, mit mir gerungen, weil es sind ja doch mehrere Säulen, sage ich mal jetzt so, ne? Mhm. Kinderbuch, Graphic Recording, aber es ist gar nicht so dämlich. Also du weißt nie, welche Sparte gerade schwankt und einbricht und die sind so ein bisschen, Gott sei Dank, so ein bisschen antizyklisch. Also die Sachen, die live sind, wenn die einbrechen, gehen die Leute eher auf diese anderen Bereiche.
Ja. Ja.
Das ist eigentlich ganz schön. Deswegen, es ist im Nachhinein, man sagt ja immer Fokus, Fokus, Fokus. Das ist auch in Ordnung. Also man muss, wenn man die einzelnen Dinger sich aufbaut, sollte man schon gucken, dass man jetzt mal 1, 2 Monate sich da fokussiert. Aber ich glaube, wenn man das Geschäftsmodell zu eng zieht, dass es einfach auf die Füße fallen kann.
Mhm. Vor allem bist du ja kreativ tätig. Also du bist Illustratorin. Ich finde, das schließt sich gar nicht aus. Also ich finde, so ein Künstler irgendwie auf eine Sache zu festigen oder gerade als Selbstständiger, finde ich eigentlich fast schon, also
ich
nicht gut.
Aber auch, das ist so das Schöne, man kann halt auch Sparten dazu nehmen. Also ich habe jetzt auch zum Beispiel während der ganzen letzten 2, 3 Monate, ich habe im Prinzip 2 Projekte angeschoben. Also das eine, das war jetzt im Kinderbuchbereich, das wird so ein Malbastelbuch, das ist jetzt so in den Endzügen. Kann für den Herbst dann wieder total spannend werden, wenn man die Kinder hat, dann mehr zu Hause für Spaß wieder. Das war das, also wo ich auch das Stipendium jetzt beantragt habe. Mal gucken,
was kommt. Okay, toll, toll, toll.
toi, toi. Und das andere, da habe ich eigentlich mal letztlich mein Tool, was ich so wunderbar seit über 3 Jahren nutze, habe ich mir einfach mal gedacht, komm, gehst du mal von den Offline zu den Online-Workshops. Also ich bin viel mit dem Bullet Journal unterwegs tatsächlich und habe so durch Spaß Offline-Workshops damit angefangen, weil die Leute immer gefragt haben, also wie geht denn das? Und, ne? Und
cool, dann hab ich gesagt, super.
Jetzt portet euch mal zusammen, ich erzähle euch doch mal in 2 Stunden was. Und das habe ich ins Online geholt. Und das Problem ist einfach, wenn du deine Slideshow 3-mal erzählst, ne, es wird dir, naja, ne? Genau. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ganz ehrlich, dann machst du ein Voice-Over drüber. Und so war ein kleiner Online-Kurs geboren. Und
cool.
Sowas entsteht dann als Nebenprojekt, finde ich auch gar nicht so doof.
Das, obwohl Melanie, ich weiß ja, dass deine Tochter jetzt auch ein paar Wochen zu Hause war und es und unser Gespräch hier kam gar nicht zustande, klar, weil die Kleine ja auch immer rumgewuselt ist und du zu tun hattest. Und das, obwohl ihr zu dritt in eurer Wohnung gefangen wart, kam sowas Tolles dabei raus. Echt cool.
Ja, man muss sich, ich glaube, man muss sich da ein bisschen, also A, man darf an Tagen, an denen nichts passiert, nicht zu kritisch mit sich sein, weil die gibt es dann einfach. Mhm. Und ich glaube, was mir geholfen hat, man bricht einfach Arbeitsaufgaben extrem runter. Also man vergisst immer so, dass man, selbst wenn man Minischritte macht, macht man Schritte. Und manchmal ist es auch so, selbst wenn du bei einer Illustration nur einen Mini-Teil machst, ja, dann ist der aber gemacht. Und in einer Woche hast du trotzdem was geschafft. Und ja, mit dem Voice-Over, das war tatsächlich ein bisschen schwierig. Das habe ich erst, wann war denn das? Die ist ja jetzt seit 2-3 Wochen wieder im Kindergarten. Mhm. Ja, das habe ich dann auch da einmal ratzefatze.
Ja.
Ja, das habe ich da einfach mal schnell gesprochen.
Genau. Ja, Hut ab. Und du also machst ganz viele tolle Projekte. Wir können gar nicht mehr über so viel. Hier steht ganz viel noch auf der Agenda. Dein Podcast weiter. Zum Beispiel. Genau, wir reden ja immer aus so eine Stunde. Und es verging ja super schnell mit dir. Wir sind schon fast bei der Zeit angelangt. Also ich sehe, wir müssen uns irgendwie nochmal wieder treffen, Melanie.
Wir machen es irgendwann nochmal, ja.
Also unbedingt. So, so spannend. Aber erzähl doch nochmal ganz kurz, du planst oder seid ihr schon in eurem Podcast-Projekt drin?
Wir planen auch ein Podcast. Ja, das hast du tatsächlich letztes Mal angesprochen. Ich weiß. seit über einem Jahr treffe ich mich einmal die Woche online mit ganz, ganz tollen selbstständigen Frauen. Und seit einer ganzen Weile überlegen wir auch schon, dass das, was wir so miteinander besprechen, dass das irgendwie gerne raus darf, weil das einfach schöne Dinge sind und tolle Themen sind. Und wir haben jetzt tatsächlich, was uns sehr lang gehindert hat, war die steuerrechtliche Geschichte. Weil wir haben alle ein Unternehmen, wollen das aber zusammen machen. Also eine GbR bist du ja automatisch. Jetzt haben wir ewig lang überlegt, naja, ziehen wir das jetzt als Verein auf oder nicht? Oder wie machen wir es? Jetzt haben wir gesagt, okay, wir werden das erstmal einfach auf einen Münzen, der sozusagen da auch seine, ne, sein Impressum und so alles drauf hat. Und solange es keine Gewinnerzielungsabsicht hat, ist es ja auch fein. Aber man kommt relativ schnell, das habt ihr ja wahrscheinlich auch gemerkt, man kommt dann schnell auf so Sachen, naja, man könnte ja mal Affiliate-Partner und ne? Und man möchte ja das auch irgendwie refinanzieren, weil wie ihr schon sagtet, ganz kostenlos ist es nicht. Also mal abgesehen von der Zeit, aber man hat ja doch ein paar Fixkosten da. Die würden sich jetzt bei uns auf 5-6 Leute umlegen, das wäre in Ordnung. Aber es hat uns lange so ein bisschen, sag ich mal, ne? Also man schiebt das. Also es ist jetzt in Planung und wir werden hoffentlich bald die erste Folge aufnehmen und der Plan ist, dass so Spätsommer spätestens dann endlich mal von uns was zu hören ist.
Und alle 6 zusammen?
Inzwischen 5. Die eine, die hat jetzt so ein bisschen den Fokus anders gelegt. Inzwischen sind wir 5 und ja, alle 5 zusammen. Aber es wird wahrscheinlich so sein, dass ich immer, also entweder wir holen ab und zu Interviewpartner rein, wir haben mehrere Ideen. Also mal eine Buchrezension, mal ein Thema, wo wir einfach quatschen.
Und was ist das für ein Treff? Erklär doch mal ganz kurz.
Es ist ein Mastermind-Treffen. Also wir nennen uns inzwischen auch die Mind Sisters. Man findet uns auch tatsächlich online. Wir haben jetzt eine Webseite.
Hey, cool.
Ja.
Mind Sisters?
The Mind Sisters, ja. Ich meine the-mindsisters.de oder the ohne Bindestrich.
Ja, the ohne Bindestrich.
Ohne Bindestrich, ne? Weil es leicht ist oder weil das noch zu haben war, die Domain.
Ach, und wer hat es illustriert?
Ja, wer hat es illustriert? Ja, aber das Schöne ist, tatsächlich ist in der Runde auch eine andere Illustratorin, die witzigerweise auch in meinem Ursprungs, in meiner Ursprungsheimatstadt, glaube ich, studiert hat.
Oh!
Wir haben uns aber vorher nicht getroffen, also wir kannten uns vorher nicht. Und genau, ja, im Grunde genommen, es ist sowas wie eine, naja, wie soll man sagen, Zielerreichungs-Peitschengruppe. Nee, also wir treffen uns einmal die Woche und wir haben halt Monats- und Wochenziele und die werden so ein Stück weit, naja, ne, also man muss dann schon ein bisschen Rechenschaft abgeben, wenn man was nicht geschafft hat und auch warum. Mhm. Also keiner sagt dann, oh mein Gott, dein Kind war krank, ist doch egal. Nein, aber ich sag mal so, man kitzelt dann so diese kleinen Steine, die man so als Einzelkämpfer nicht aus dem Weg räumen würde, weil, ach, dann muss ich wieder und ah, nee. Mhm, die werden aus dem Weg geräumt, weil die fragen mich dann so, warum ja. hast du das noch nicht gemacht? Oder ja. dann ruf doch mal den an. Und dadurch kommst du einfach weiter und du brichst es stark runter einfach. Und das ist so, so schön. Und gut, ich meine, inzwischen sind wir auch alle befreundet. Ich meine, wenn man sich einmal die Woche oder alle zwei Wochen regelmäßig über ein Jahr trifft.
Ja, also das heißt, so ein Mastermind würde es auf jeden Fall empfehlen.
Immer. Also deswegen gehen wir damit auch raus, um so ein bisschen zu zeigen, was hat sich bei uns bewährt, was hat sich nicht bewährt.
Super.
Wie kann man das machen? Wir haben auch inzwischen einen Platz frei, der wird wahrscheinlich im Herbst besetzt werden. Mal gucken. Also Edina, wenn du Lust
Super.
Hast.
Auf jeden Fall. Ich habe ja schon lange gesagt, dass ich da Lust drauf habe, aber irgendwie...
Ja, das Thema Working Out Loud haben wir, glaube ich, auch schon mal in dem Podcast besprochen. Mhm. Da wolltest du ja auch mal hin. Das ist ja etwas Ähnliches, wo man sich auch in einer kleinen Gruppe jede Woche trifft, auf einen Zeitraum von 12 Wochen, aber begleitet durch eine Anleitung. Und eine Mastermind-Gruppe ist halt genau das, halt nur vielleicht noch mit... Genau, selbst organisiert und für einen längeren Zeitraum und vor allen Dingen auch mit, glaube ich, ähnlicheren Interessen zum gegenseitigen Fördern und Fordern. So,
ja, also es hat beides seinen Reiz. Wir hatten uns auch schon überlegt, rein theoretisch, man könnte eine Art Geschäftsmodell daraus entwickeln. Problem ist, da musst du dann aber auch deinen Fokus setzen. Und da wir alle gerade noch so, sag ich mal, in den ersten 2, 3, 4 Jahren Selbstständigkeit stecken, ist der Fokus einfach noch
vorhanden. Klar.
Kann aber sein, also wir lassen uns das auch offen. Also ich kenne das, was du erzählt hast, auch. Da hat mich auch jemand drauf gestoßen und es hat beides seinen Reiz. Also wenn man sehr stark unterschiedliche Themen hat, regt das nochmal, also man geht so ein bisschen schneller aus der Komfortzone, denke ich mal. Auf der anderen Seite, wenn man ähnlichere Problematiken hat, wobei wir sind echt in unterschiedlichen Bereichen unterwegs. Also die eine, die macht mehr so Veranstaltungen, Workshops, Bereich Bullet Journal, Sketchnoting, kreativ sein. Eine ist Buchbinderin, die sich jetzt im Online-Bereich, also die macht jetzt, ist im Prinzip online unterwegs mit Kursen. Ganz, ganz toll. Wir haben eine Illustratorin dabei, wir haben eine dabei, die lettert, die macht Kalligrafie und Aquarell, Blumen, Blüten, also ne, also total toll.
Also ihr seid schon irgendwie in derselben Cloud sozusagen.
So ein bisschen in derselben Cloud, aber dadurch, dass der eine mehr ins Online geht, der andere mehr im Offline, es kombiniert sich total schön.
Super, und vor allen Dingen kann ich mir auch gut vorstellen, dass man sich auch sehr gut ergänzen kann. Jeder kann irgendwie was einbringen, was ihm aus seinem Bereich irgendwie einfällt und sich gegenseitig super gut ergänzen.
Und man hat halt meistens nicht alle, also man hat so Ups and Downs, aber die sind versetzt. Das
heißt,
die sind alle gleichzeitig schlecht und deswegen wieder auch.
Sehr gut. Super, cool. Toll. Ich finde, das ist ein super, super Abschluss. Melanie, wir haben ja jetzt angefangen, wir haben gesagt, wir kommen jetzt nochmal ganz neu und regelmäßig und wir disziplinieren uns. Und
mit diesem Podcast.
Mit diesem Podcast, genau.
Nächste Woche, ne?
Ja, genau, der wird nächste Woche ausgestrahlt. Und wir hatten ja bis jetzt mal, wenn wir Interviewpartner da hatten, haben wir ja ihnen die 5 Fakten gestellt. Genau, wir haben jetzt aber die unmoralische Frage.
Okay.
Wollen wir der Melanie noch irgendwie, soll sie selber entscheiden, was sie gerne hätte? Die 5 harten Hacken?
Nee, 5 harten Hacken sind vorbei.
Die sind vorbei, die Zeit ist vorbei.
Gibt's nicht mehr.
Du kriegst die unmoralische Frage, aber keine Angst, wir tasten uns da erst dran und gucken, wie weit wir gehen
können. Also, wenn es nach mir gegangen wäre, Melanie,
wenn jetzt auf einmal die Verbindung weg ist.
Genau, also wenn es nach mir gegangen wäre, ich glaube, die wäre ein bisschen fieser ausgefallen. Also wir müssen uns da wirklich rantasten, was wir damit am Ende
wollen. Ihr könnt ja auch erstmal die sanfte Frage stellen und wenn ihr da noch Lust habt und Zeit habt, ich gehe ja gerne aus meiner Komfortzone.
Also, jetzt haben wir uns auf eine geeinigt. Und mal gucken, wie...
Also, liebe Melanie, die unmoralische Frage für dich. Würdest du dich ein Jahr lang von deiner Familie trennen, um das Cover vom nächsten Harry Potter zu zeichnen oder zu illustrieren?
Und man muss wissen, ne? Also dann ist alles offen, ne? Also wenn du das machst, dann hast du es geschafft.
Ja, das weiß man ja.
Genau.
Ja.
Ich sag mal so, also vom Bauchgefühl her ganz klar nein. Also das Bauchgefühl ist da der Hammer. Ich wüsste, dass ich das mit meinem Partner zusammen würde es funktionieren. Also wie gesagt, wir sind ja fernbeziehungserprobt. Aber ich glaube, den Schaden, den ich meiner Tochter damit antun würde, würde das nicht aufwiegen. Die Option, das ist tatsächlich so. Also hätte ich kein Kind, würde ich sagen, nach gegenseitiger Abstimmung wäre es möglich, ja. Mhm. Ich meine, man könnte das ja auch wirklich irgendwie kombinieren, dass man dann an einem ganz tollen Ort ist oder so.
Das steht nicht in der Frage, das muss man nochmal im Detail klären.
Nee, also ich glaube, ohne Kind ja, mit Kind nee. Das wär zu viel, also die ist einfach noch zu klein. Es kommt drauf an, also wäre sie jetzt irgendwie schon 15, 16, 17, wäre das wahrscheinlich auch was anderes.
Ach, die wird sich freuen.
Ja, da wird sie sich freuen.
Genau. Melanie, also meine Frage, also ja, ich habe es mir schon fast gedacht, dass es natürlich auf die, dass es da hinausläuft, aber meine Frage wäre irgendwie sowas gewesen, auf den Inhalt der Illustration, also wie weit
gehe ich?
Das ist nervig.
Wie weit gehst du?
Also nervig im Sinne von, mir geht der Kopfhörer immer aus dem Ohr raus. Was würdest du, also jetzt habe ich mir die Frage nicht überlegt, aber gibt es irgendwie Inhalte, die du nicht zeichnen würdest, obwohl sie unheimlich lukrativ wären? Also ich sage mal gerade jetzt diese Diskussion, es geht um Rassismus, es geht, es gibt so viele Themen, die man vielleicht, ja. Sexualität oder Zigaretten, was auch immer, Alkohol, Verherrlichung.
Die Frage habe ich mir echt auch schon gestellt. Ich muss sagen, ich bin wirklich ein großer Freund davon, einmal drüber zu schlafen und aufs Bauchgefühl zu hören. Immer. Mhm. Also tatsächlich. Ansonsten alles, was mit Sex und Kindern zu tun hat.
Ja, gut.
Also ich sage mal so, alles, was im weitesten Sinne verboten ist, würde ich nicht illustrieren. Alles, was in Richtung Sexualität geht, da würde ich mir gut überlegen, was es ist und im Zweifel, ob ich genannt werden möchte. Mhm. Also man hat ja auch immer noch die Option zu sagen, du kannst ja auch, du musst es ja nicht auf deine Webseite packen, du kannst dem Kunden auch sagen, hier, du darfst die Illustration nutzen, aber einfach nicht sagen, von wem sie ist. Also ich meine, das ist
okay.
Ja möglich. Genau. Aber
die Moral, also wenn man etwas machen kann, wenn man die Chance bekommt, etwas zu illustrieren, was unter der Gürtellinie ist oder was, wo man weiß, das könnte in Verruf geraten, aber ich muss ja meinen Namen nicht nennen. Genau. Ich glaube, da ist die Verlockung, wenn der Preis stimmt, ja schon irgendwie hoch.
Also ich glaube, ich meine, klar, du hast halt immer die Gefahr, dass es irgendwie rauskommt. Also je nachdem, wie dein Stil auch prägnant ist, kann man das auch relativ schnell ableiten. Aber ich glaube, ich sag mal so, Sexualität geht. Also ich glaube, das wäre nicht so dramatisch. Man müsste sich halt nur ganz klar von diesem Kinderbuch dann
differenzieren.
Ne? Also ja. Das darf dann nicht in der Kombination sein.
Das wäre schlecht.
Außer es ist irgendwie so ein, es gibt ja auch so Aufklärungsbücher für Kinder. Das ist nochmal was
anderes.
Ansonsten verbotene Sachen. Also und ich weiß auch nicht, und einfach so Dinge. Es gibt auch, glaube ich, so Sachen, mit denen kann man selber so gar nichts anfangen. Ich glaube, dann darf man ruhig auch mal länger drüber nachdenken und drüber schlafen.
Mhm.
Und ansonsten Bauchgefühl. Das ist genauso wie mit Geschäftspartnern. Du merkst manchmal bei der ersten Ansprache, oh nee.
Ja, das stimmt.
Es wird, wenn du da drüber hinweggehst, es wird dir nur Probleme machen.
Ja, Auch bei Brautpaaren. Ich hatte auch einmal ein Bauchgefühl und habe gedacht, ah, oh je, aber hey, vielleicht ist es eine Herausforderung. Und am Ende war ich froh, dass wir uns letztlich unsere Wege durch die C-Phase getrennt haben. Echt.
Also ich glaube, entweder man packt da nochmal Schmerzensgeld dazu. Es klingt böse, aber ja? Du wirst auf jeden Fall mehr Arbeitsstunden investieren. Mhm. Entweder das oder man sagt von vornherein,
richtig.
Genau. Und, auch da bin ich wieder ein großer Freund von, habt einen Puffer oder seid bereit, im Zweifel irgendeinen Nebenjob anzunehmen, dann müsst ihr auch nicht jeden Mist annehmen. Das ist wirklich
Schönes Schlusswort.
Schönes Schlusswort, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt mittlerweile live praktisch 10.05 Uhr und was wir noch gar nicht angesprochen haben, wir sind gerade jetzt aktuell in Spanien, Malaga und in einem Hotel und das Frühstück geht nur bis 10.30 Uhr.
Oh nein.
Und dann geht auch schon unser nächster.
Und der David hat noch ein Daily.
Genau, ich habe schon meinen nächsten Termin, der ruft schon praktisch. Also von daher machen wir uns jetzt an unser Frühstück ran und danken dir, Melanie, dass du da warst und dass du so viel Dinge mit uns geteilt hast, also uns auf jeden Fall.
Super cool. Und man muss dazu sagen, die liebe Melanie hat uns angesprochen. Sie hat den Podcast gehört, hat uns entdeckt und hat gesagt, ich möchte gerne dabei sein. Ich dachte, wow, wie cool ist das denn? Es gibt tatsächlich jemanden außer unserer Freunde, die zuhören.
Ich glaube, es hören gar nicht so wenige. Ich glaube, ihr müsst ein bisschen mehr auf Instagram machen.
Ah ja, ich weiß.
Ja, die Idina ist dafür verantwortlich.
Oh ja, ich mache ja selbst bei immer wieder so wenig. Ja. Ich musste mich irgendwie zurücknehmen. Es macht mir keinen Spaß, aber ich weiß, dass ich da unbedingt mehr machen muss.
Aber ich finde, ihr habt sehr, sehr tolle Themen und ich dachte mir, es passt so in alle Bereiche. Es passt beim David, es passt bei Idina, es passt
auf jeden Fall.
In alle
und es hat super gepasst. Du hast uns wahnsinnig bereichert. Vielen Dank, dass du uns erzählt hast, was du so machst. Ganz viel Erfolg weiterhin und vielleicht, also das hoffe ich ja sehr, dass wir doch irgendwann mal zusammenarbeiten in irgendeiner Konstellation, ob ich dir einen Kunden empfehle oder ob du mal für den David irgendwie und seine Projekte tätig wirst. Das wäre richtig cool.
Ich werde zurück eingeladen in hoffentlich den Podcast in Sandwald.
Yes! Super cool, sehr, sehr gerne.
Auf jeden Fall, ja.
Mega, cool. Ganz viel Erfolg damit. Lass von dir hören und ich hoffe, wir halten weiterhin Kontakt.
Ja, danke schön, dass ich da sein durfte. Ich wünsche euch jetzt einen guten Hunger und
danke.
Freue mich auf jeden Fall auf alles, was kommt.
Wie uns Dankeschön. Auch.
Also bis dann.
Alles Liebe, Melanie. Tschüss.
Ciao, ciao.